Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, mein Name ist Monika Barget. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendung Kurs Null. In dieser Sendung wollen wir grundsätzlichen Fragen des christlichen Glaubens nachgehen. Heute geht es um die Kommunion, um die Eucharistiefeier. Bei der Erstkommunion erhalten unsere Kinder zum ersten Mal das Sakrament der Eucharistie. Damit ist die Erstkommunion ein wichtiger Schritt des Hineinwachsens in die Kirche, des Erwachsenwerdens im Glauben. Die Feier der Erstkommunion ist ein Fest für die ganze Gemeinde und gehört wie Taufe und Firmung zu den Einführungssakramenten, den sogenannten Initiationssakramenten der Christwerdung. Die Kinder werden an diesem Tag in die Mahlgemeinschaft aufgenommen. Sie begegnen Jesus ganz handgreiflich, ganz konkret. Von vielen Menschen heute wird dieses Fest aber nicht mehr richtig verstanden. Immer wieder feiern Familien dieses Fest, nur weil es die anderen Familien auffeiern. Es gibt wenige Menschen, die sich noch wirklich intensiv auf die erste Kommunion vorbereiten, so scheint es. Wie wir die Kommunionfeier, die Eucharistie, besser verstehen können und wie sie uns wirklich zu Christus hinführt, das wollen wir deshalb heute mit einem katholischen Priester näher besprechen. Mit uns verbunden zu dieser Sendung ist Kaplan Jörg Sauter aus Burgau, den ich ganz herzlich am Telefon begrüße. Grüß Gott, Kaplan.
Grüß Gott, Frau Barget.
Kaplan Sauter, die Eucharistie, so haben wir gehört, ist ein Initiationssakrament, das uns einführt in das Leben mit Christus. Was genau bedeutet denn das Wort Eucharistie?
Ja, Eucharistie, das leitet sich ab aus dem Griechischen und bedeutet Danksagung. Und so nimmt die Eucharistie unter diesen drei Initiationssakramenten, also unter den drei Sakramenten, in denen wir voll in die Gemeinschaft der Kirche eingegliedert, aufgenommen werden, bildet es sozusagen ja eine Art Höhepunkt. Die anderen beiden Initiationssakramente empfangen wir ja nur einmal in unserem Leben. Die Taufe bleibt für unser ganzes Leben gültig und auch die Firmung, sie prägt uns ja sozusagen ein nicht auslöschbares Siegel ein. Das kann uns niemand mehr nehmen. Die Zusage, ich bin Gottes Kind und sein Heiliger Geist begleitet mich. Die Eucharistie, die dürfen wir immer wieder empfangen und die Kirche feiert ja auch täglich rund um den Erdball die Eucharistie, diese große Danksagungsfeier, Danksagung für das Geschenk, das Gott an uns Menschen gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist, der gestorben ist, der auferstanden ist und uns ein Leben der Fülle verheißen hat, der uns Zukunft und ein Ziel unseres Lebens verheißen hat.
Vielen Dank, Kaplan Sauter, dass Sie uns erklärt haben, was das Wort Eucharistie auf Deutsch übersetzt heißt. Warum genau wird denn die Eucharistie gefeiert und was wird gefeiert?
Ja, eine sehr gute Frage. In der Eucharistie, da denken wir natürlich zum einen an diese liebende Hingabe Jesu Christi für uns in seinem Tod und dann schließlich auch in seiner Auferstehung. Und natürlich erinnern wir uns, wenn wir Eucharistie feiern, an diesen jenen letzten Abend, an dem er im Kreis seiner Jünger mit ihnen zusammen war und ihnen den Auftrag gegeben hat, das Brot zu brechen, den Wein zu teilen, im Gedenken an ihn, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir kennen ja diese Worte, die bei jeder heiligen Messe gesprochen werden, bei den sogenannten Wandlungsworten, beim Einsetzungsbericht. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nehmt und esst, nehmt und trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist so zunächst einmal sozusagen der Stiftungsauftrag Jesu, wie er die Eucharistie eingesetzt, gestiftet hat. Aber für uns als glaubende Christen, für uns als katholische Christen ganz besonders, ist natürlich die Eucharistie noch mehr. Sie ist eine wirkliche Vergegenwärtigung, eine wirkliche Gegenwärtigsetzung des Geschehens, das damals am Karfreitag auf dem Berg Golgotha geschehen ist, als Jesus am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben ist, als er für das Heil der Menschen sein Leben hingegeben hat. Das ist der Glaube der Kirche, dieses Kreuzesopfer wird in jeder heiligen Messe noch einmal vergegenwärtigt. Sozusagen, man könnte auch sagen, der Himmel reißt auf, wenn wir die heilige Messe feiern, da verbinden sich Himmel und Erde. Die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft wird eins in diesem einen Geschehen der Heiligen Messe.
Wir haben schon gehört, dass die Eucharistiefeier also eng mit Leiden, Tod und Auferstehung Christi, also mit dem Osterfest, in Verbindung steht. Traditionell wird die Feier der ersten Eucharistie, also die Erstkommunion, am Weißen Sonntag gefeiert. Das ist der erste Sonntag nach Ostern. Der Name leitet sich von den weißen Gewändern ab, die die Neugetauften in der Frühzeit des Christentums bei der Taufe trugen. Wie ist es denn mit der Verbindung zwischen Eucharistie und Taufe? Welchen Zusammenhang gibt es da?
Ja, also es war natürlich in der frühen Kirche hauptsächlich so, oder es war vornehmlich so natürlich, dass hauptsächlich erwachsene Menschen um das Sakrament der Taufe gebeten haben und dann auch die Taufe empfangen haben, gespendet bekommen haben in der Osternacht und dann auch zum ersten Mal an der Eucharistie teilgenommen haben. Das ist so der Ursprung, daher auch der Weiße Sonntag, an dem die Neugetauften dann ihre weißen Taufgewänder, die sie während der ganzen Osterwoche, ja, ersten Osterwoche ja getragen haben, dann wieder abgelegt haben. Wie sie es ja in der Anmoderation schon gesagt haben, dass sich der Name des Weißen Sonntags daherleitet. So steht natürlich die Eucharistie in einem engen Zusammenhang mit der Taufe, denn auch in der Taufe, wenn wir durch die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden und wenn uns in der Taufe zugesagt wird, dass wir Gottes Kinder sind, dann geschieht da etwas Wesentliches. Da werden uns die Sünden vergeben, wir werden von der alten Erbschuld befreit, wir werden sozusagen, wie es die Heilige Schrift einmal sagt, mit Christus begraben auf seinen Tod. Wir gehen sozusagen im Wasser der Taufe unter und erstehen zu einem neuen Leben. Sozusagen werden wir aus dem Wasser und durch die Zusage, dass Gottes Heiliger Geist auf unserem Leben ruht, uns begleitet in unserem Leben, wie die Heilige Schrift sagt, zu einer neuen Schöpfung. Oder man könnte auch sagen, wir legen sozusagen Christus, den Auferstandenen, als Gewand an. Und wenn wir in der Eucharistie des Todes, des Leidens, des Sterbens und der Auferstehung Christi gedenken, besteht da schon ein innerer Zusammenhang, auch wenn heute natürlich der Zusammenhang zwischen Taufe und Eucharistie nicht mehr unbedingt so deutlich wird, weil ja in unseren Breiten, in Süddeutschland oder in Österreich, Südtirol sicherlich auch, immer noch hauptsächlich Kinder, Kleinstkinder zur Taufe gebracht werden und eben dann, sobald sie, wie es das Kirchenrecht formuliert, den Vernunftgebrauch erlangt haben und verstehen können, dass in der Eucharistie Jesus Christus selber gegenwärtig ist, dann zum ersten Mal zum Tisch des Herrn treten.
Die Eucharistiefeier bedeutet also, dass wir Kinder Gottes sind. Das zeigt uns, dass Gott sich als Vater unser annehmen, sich um uns kümmert, für uns sorgen möchte. Ist dann die Praxis, Kinder schon im Alter von 9 Jahren zur Kommunion zu schicken, auch ein Zeichen dafür, wie wichtig Kindsein vor Gott ist und wie viel es bedeutet, mit Reinheit und Aufrichtigkeit des Herzens vor Gott zu treten?
Ich denke ja, denn auch hier hilft uns wieder ein Blick in die Heilige Schrift weiter. Wenn Jesus seinen Jüngern ins Stammbuch schreibt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen, dann meint das nicht, dass wir irgendwie in einer kindischen Weise durchs Leben gehen sollten oder einfach nur alles unreflektiert anzunehmen hätten. Nein, das bedeutet, wie Sie sagten, für sich eine innere Reinheit, eine innere Offenheit zu bewahren, auf eben dieses Größere hin, das da auf uns zukommt, auf Gott, auf Jesus Christus und natürlich auch auf die Gemeinschaft der Kirche hin, in der wir als Kind Gottes leben dürfen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein schönes Zeichen ist, wenn die Kinder mit 9 Jahren circa zur Kommunion gehen, wenn sie verstehen können, Jesus Christus selber ist da im Sakrament der Eucharistie unter uns gegenwärtig. Er will uns stärken, er will uns begleiten, er will uns sozusagen fit machen für unser Leben.
Was sollte man denn dann in der Kommunionvorbereitung den Kindern besonders vermitteln? Geht es da um theologische Grundlagen? Muss man etwas wissen über die Entstehung der Heiligen Schrift und viele andere kirchenhistorische Sachen? Oder geht es mehr darum, die Kinder zu einer ganz eigenen persönlichen Liebe zu Christus zu erziehen?
Sie geben das Stichwort. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Kinder, so gut es eben geht, so gut es wir eben als Priester, als Diakone, als pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten können, eine Liebe zu Christus, eine Nähe zur Kirche bei den Kindern zu wecken, auch wenn natürlich der erste Ort primär, und das spürt man in der heutigen Zeit, weil es oft nicht mehr vorkommt, zunächst einmal natürlich die Familie wäre, wo ich den Geschmack für den Glauben bekomme, wo ich ins Kirchenjahr hineinwachse, dass ich mit meiner Familie gemeinsam feiere, wo ich sonntags mit meiner Familie zusammen zum Gottesdienst, zur Heiligen Messe gehe. Aber ich denke, das ist wirklich die wesentliche Aufgabe, den Kindern darzulegen, den Kindern zu zeigen, deutlich zu machen. Erstkommunion, das ist nicht nur ein schönes Fest, ein ganz besonderer Tag im Leben, sondern bei der Erstkommunion, da beginnt nochmal etwas ganz neu. Da darf ich ganz nahe zu Christus kommen. Ab diesem Tag darf ich Christus ganz nahe kommen, darf ihn sozusagen schmecken, darf ihn mit meinen Sinnen greifen und spüren, ja, Gott wendet sich mir ganz persönlich zu, ich bin sein geliebtes Kind. Ich denke, das ist die erste Aufgabe der Kommunionvorbereitung, die eingebettet ist natürlich ja in den Religionsunterricht, in der Schule, in vielerlei Vorbereitungsmöglichkeiten, was es da auch immer geben mag, auf dem Weg hin zur Feier der Erstkommunion.
Die Kinder heute wachsen ja meist nicht in rein katholischen Familien auf. Wir haben viele Familien, wo ein Elternteil evangelisch ist. Vielleicht sind auch viele Freunde und Klassenkameraden der Kinder nicht katholisch. Da wird es auch schwierig, das besondere Eucharistieverständnis der katholischen Kirche zu erklären. Evangelische Christen verstehen unter dem Abendmahl etwas anderes und ich denke, gerade für Kinder ist es nicht leicht, den Unterschied zu begreifen. Was macht denn die Eucharistie in der katholischen Kirche aus und wie kann man das besonders Kindern deutlich machen?
Ja, die Eucharistie in der katholischen Kirche prägt und vielleicht macht es auch deutlich als Alleinstellungsmerkmal, vielleicht zusammen mit den Christen der orthodoxen Kirchen, dass wir daran glauben, dass wir daran festhalten, dass Christus in diesen Zeichen von Brot und Wein tatsächlich leibhaftig unter uns gegenwärtig ist, dass Gott sich, wie ich vorhin schon sagte, für unsere Sinne erfahrbar macht in der Eucharistie, dass er wirklich da ist, dass er bleibend da ist, wenn die Einsetzungsworte, wenn die Wandlungsworte, wenn das Hochgebet über den Gaben von Brot und Wein gesprochen ist, dass das Leib und Blut Christi bleibt. Leib und Blut Christi, das meint ja, dass er mit seinem ganzen Wesen da ist. Oftmals wurde uns ja polemisch in der späten Reformationszeit und auch von Feinden des Christentums, von Menschen, die es mit dem Christentum nicht so ernst nehmen und mit der katholischen Kirche, wurde uns ja oft unterstellt, wir würden da tatsächlich Fleisch und Blut verzehren. Das war vielleicht tatsächlich ein irreführendes Wort gewesen. Aber es ist tatsächlich so, denn vom hebräischen Verständnis her, vom Verständnis des Judentums her, meint ja auch Fleisch und Blut das ganze Wesen eines Menschen, das ganze Wesen einer Person. Und in Jesus Christus ist Gott ganz Mensch geworden und ganz Gott auch geblieben. Und wenn er sich uns in diesem Mahl zur Speise schenkt, dann kann er es nur ganz sein, dann kann er es eben nur mit Fleisch und Blut sein. Wir sagen es ja auch ganz oft in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, der ist mit Leib und Seele dabei, der ist in eine Sache ganz mit Fleisch und Blut da hinein verbunden, wenn wir uns für eine Sache engagieren, wenn für etwas unser Herz schlägt. Und so schlägt Gottes Herz, so schlägt Jesu Herz für uns Menschen. Es kann nichts Größeres geben, als dass sich ein Mensch, dass sich jemand so ganz hinschenkt, dass Gott sich ganz hinschenkt, dass er einer von uns wird und sich uns Menschen dann buchstäblich durch die Speise, die wir nötig haben, wir können ohne Speise, ohne Trank nicht überleben, dass sich Gott darin uns Menschen zu erkennen gibt, dass er sich uns ganz hinschenkt. Das ist das große, das schöne Zeichen, das die Eucharistie vermittelt, dass Christus bleibend gegenwärtig ist unter diesen Gestalten von Brot und Wein mit Fleisch und Blut, das heißt mit seinem ganzen Wesen, mit all dem, was seine Liebe ausmacht in der Eucharistie. Das ist wie in einem Brennglas fokussiert sich da seine Liebe zu uns Menschen. Das ist das eine, was uns im Verständnis unterscheidet von vielen protestantischen Christen, von vielen protestantischen kirchlichen Gemeinschaften und natürlich auch der Begriff des Opfers, das, wie ich am Anfang der Sendung schon erwähnt habe, dass wir daran glauben, dass wenn die Heilige Messe, wenn die Eucharistie gefeiert wird, tatsächlich sich das geschehen, das damals am Kreuz auf Golgotha am Karfreitag geschehen ist, als Christus sein Leben für die Welt, für uns Menschen hingegeben hat, dass sich das erneuert, dass das neu jedes Mal, wenn die Heilige Messe gefeiert wird, geschieht. Nun, wie lassen sich Kinder an so etwas heranführen? Natürlich ist die Erstkommunion-Vorbereitung eingebettet in den Religionsunterricht, in das Leben der Pfarrei, auch eben in das Leben, religiöse Leben der Familie, wo oft wenig Hintergrund leider heute zu beklagen ist. Aber ich denke, dass das Wesentliche, was geschehen muss, wenn die Kinder auf die Erstkommunion vorbereitet werden, ist es, sie langsam und in kindgerechter Weise heranzuführen an dieses große Geschenk. Und das kann nur gehen, eben über das Kennenlernen der Person Jesu. Darüber, dass ich ihn kennenlernen darf, dass ich ihn durch die Geschichten, die mir die Heilige Schrift von ihm überliefert, dass mir durch die Evangelien, die ich im Religionsunterricht oder auch in der Kommunionvorbereitung, die Abschnitte daraus, die ich da kennenlernen darf, dass die mir das Bild eines Gottes vermitteln, dessen Kind ich sein darf, dass ich mit Christus an seiner Hand durchs Leben gehen darf.
Kann es sein, dass Kinder nach der Erstkommunion enttäuscht sind, weil sie vielleicht eine ganz besondere Gottesbegegnung erwartet haben, aber nichts spüren? Im Grunde schmeckt die Hostie vielleicht wie jedes andere Brot und die Hostie der Protestanten in der Kirche nebenan sieht ganz genauso aus.
Ja, das mag wohl vorkommen. Die Erstkommunion ist ja in unseren Breiten durchaus ja ein Höhepunkt. Er wird natürlich auch zu einem solchen Höhepunkt natürlich geradezu auch hochgepusht, natürlich jetzt nicht nur durch die Kirche, sondern auch durch die vielen Dinge, die da herum geschehen, wenn man ein Kleid kaufen geht, wenn man die Kommunionkerze vielleicht selber bastelt, wenn man sich intensiv vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang darauf vorbereitet, wenn man ein großes Fest feiert mit vielen Freunden, mit vielen Verwandten und Bekannten, wenn man einen festlichen Gottesdienst in der Kirche feiert und dann, wie Sie sagten, dieses Stück Brot, diese Hostie empfangen darf, die schmeckt wie Brot, die aussieht wie Brot. Da mag das vielleicht naheliegen, dass man das vielleicht als Enttäuschung erfahren mag und nicht so sehr als die große Gottesbegegnung, die mich durchs Leben trägt. Aber dennoch gilt eben für die Eucharistie das, was auch für die anderen Sakramente gilt. Sie entfalten sich eben erst im Vollzug. Das ist natürlich etwas, das in erster Linie vielleicht für Erwachsene ganz nachvollziehbar ist, für Erwachsene auch durchführbar ist. Wenn ich das lebe, was ich da empfangen habe, wenn ich das lebe, was mir da geschenkt wurde, wenn ich mich davon auch durchs Leben tragen lasse, dann wird dieser erste Moment, dieser erste Empfang der heiligen Eucharistie dann zu einem ganz wesentlichen, einem nicht mehr auslöschbaren Ereignis für mich werden können. Es ist in der Tat ja so, dass es für die Kinder, denke ich, deshalb sehr wichtig ist, dass sie anschließend an diesen Feiertag der Erstkommunion, der vielleicht auch von so vielem anderen, was eigentlich mit dem Sakrament zutiefst nichts zu tun hat, wie die eigentliche Feier und so, nachher im Freundes-, im Familienkreis, dass das oft so massiv dieser Tag überlagert wird von anderen Dingen, dass die Kinder zum Wesentlichen manchmal gar nicht vordringen können. Das spüre ich manchmal. Und da denke ich, dass es wichtig ist, die Kinder auch nachher nicht alleine zu lassen mit ihren Fragen, die sie dazu haben, dass man die Kinder weiterhin begleitet und sie eben auch einlädt und ihnen einen offenen Raum in der Pfarrgemeinde bietet, wo sie ihren Glauben an Jesus Christus leben können, sei es in einer Jugendgruppe oder sei es auch ganz besonders bei den Ministranten.
Die Eucharistie ist ja eines von vergleichsweise wenigen katholischen Sakramenten, die man mehr als einmal empfangen kann. Man kann sogar in einigen Pfarrgemeinden täglich die Eucharistie mitfeiern. Das zeigt vielleicht auch, dass dieses Verstehen ein Wachstumsprozess ist, mehr als bei anderen Sakramenten.
Ganz sicher, weil die Eucharistie, die wir an einem Punkt unseres Lebens zum ersten Mal empfangen dürfen, am Tag der feierlichen Erstkommunion, weil sie uns hineinwachsen lassen will, begleiten will als Sakrament auf dem Weg sozusagen, als Stärkung auch für unseren Glaubensweg dienen will, da ist die Eucharistie sicherlich das schöne Sakrament. Und wie Sie sagen, man kann in vielen Pfarrgemeinden täglich die Heilige Messe mitfeiern, die Eucharistie empfangen. Und so ist es in der Tat so, dass die Eucharistie das Sakrament ist, das uns kurz gesagt als Christen auf unserem Weg durchs Leben stärken will. Es ist ein Sakrament auch der Stärkung, ein Sakrament der unbedingten Zusage, dass Gott mit uns geht, dass Gott zu uns steht, dass er unter uns leibhaft anwesend ist, dass er sich für uns empfangbar macht. Und so ist die Feier der Eucharistie, die wir ja täglich in der Kirche, in der katholischen Kirche rings um den Erdball begehen, die Quelle und der Höhepunkt, aus dem das ganze kirchliche Leben entspringt und auf den alles kirchliche Leben zusteuert. So formuliert es einmal sinngemäß das Zweite Vatikanische Konzil. Ich glaube, da hat das Konzil einen wertvollen Gedankenimpuls, einen wertvollen Gedankenanstoß für uns geleistet. Denn das stimmt, aus diesem Sakrament der Eucharistie, da entspringt buchstäblich ja das ganze kirchliche Leben. Was wären wir ohne die Feier der Eucharistie? Sie ist unsere Quelle, unsere Mitte, aus der wir Kraft schöpfen für unser Leben, weil sich da unmittelbar täglich neu eine tiefe, für uns eine leibhaftige Verbindung mit Gott ermöglicht. Gott stellt sich uns zur Speise in seinem Sohn Jesus Christus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist, damit wir gestärkt als Christen vor und in der Welt auftreten können. Am Sonntag haben wir jetzt in der Lesung aus dem Petrusbrief hören können, dass wir jedem Rede und Antwort stehen können sollen von der Hoffnung, die uns erfüllt. Und dazu brauchen wir als Christen natürlich Stärkung. Das können wir nicht auch aus uns selber heraus. Wir verkündigen ja nicht uns selber oder irgendwas, sondern wir verkünden Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, dem wir sozusagen als Christen, als katholische Christen ja auch im Besonderen, in der Eucharistie begegnen dürfen. Das ist die Quelle, aus der alle unsere kirchlichen Bemühungen entspringen, aus der wir schöpfen dürfen Tag für Tag. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich in die Feier der Eucharistie auch unser ganzes Leben, so wie ich bin, was mich gerade bewegt, mit meiner Freude, mit meinem Dank, mit meinen Bitten, mit Wünschen und Sehnsüchten, mit Hoffnung, mit Trauer, all das dürfen wir in die Heilige Messe hineintragen. Das dürfen wir mit den Gaben von Brot und Wein buchstäblich auf den Altar mit hinlegen, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen liegt, damit Gott es mitverwandelt mit den Gaben von Brot und Wein, ihm zur Ehre und für uns dann auch zum Segen.
Leib und Blut Christi sind nach katholischem Verständnis nicht nur Symbole, sondern Christus ist selbst anwesend. Das heißt umgekehrt auch, dass es nicht von meinem persönlichen Glauben abhängt, ob Jesus Christus zu mir kommt, sondern dass es Gnade und Geschenk Gottes ist, aus eigener Kraft. Die katholische Kirche verehrt deshalb die Eucharistie nicht nur während der Feier des Abendmahls, sondern auch darüber hinaus. Also ein Brot und Wein, über die einmal der Segen gesprochen ist, bleiben Leib und Blut Christi. Wie genau sieht denn diese Verehrung in der katholischen Kirche aus?
Ja, weil eben, wie Sie sagten, Leib und Blut Christi für immer Leib und Blut Christi bleiben, wenn einmal darüber das Hochgebet, die Einsetzungsworte, die Wandlung geschehen ist in der Heiligen Messe. Deshalb verdient und genießt natürlich das Sakrament der Eucharistie eine hohe Verehrung. Ja, und weil es Christus, weil es Gott selber ist, auch Anbetung. Die Eucharistie wird ja im Tabernakel in der katholischen Kirche, in jeder katholischen Kirche ja aufbewahrt. Wir können das erkennen am ewigen Licht, in diesem zumeist roten Lämpchen, das vor dem Tabernakel brennt. Der Tabernakel, der ein schönes Symbol, ein schönes Zeichen an sich ist, denn das kommt aus dem Lateinischen. Es bedeutet Tabernaculum, bedeutet Zelt. Und Gott zeltet unter uns Menschen. Gott baut sich unter uns sozusagen eine Wohnstatt auf, wo er uns nahe sein will, in diesem Sakrament der Eucharistie. Und die Eucharistie, die wird ja aufbewahrt im Tabernakel zur stillen Verehrung, zur stillen Anbetung während des Tages, wenn nicht die Heilige Messe gefeiert wird. Und auch genauso, damit Kranke und Sterbende die Eucharistie zu jeder Tageszeit empfangen. empfangen können, dass der Priester oder der beauftragte Spender, der Diakon, dann hingehen kann zu dem Kranken oder Sterbenden und ihm dieses Sakrament der Eucharistie als Zeichen der Stärkung, dass Christus mit ihm geht, dann auch spenden darf. Deshalb wird die Eucharistie ja in der Kirche aufbewahrt. Und weil sie eben aufbewahrt wird, bietet das eben viele Möglichkeiten der Verehrung, der Anbetung. In ganz vielen Pfarrgemeinden gibt es wöchentlich, in manchen sogar täglich, die Möglichkeit der stillen Anbetung. Da wird Christus in der Hostie, in der Gestalt des Brotes, im Sakrament der Eucharistie auf den Altar gestellt, in der großen Monstranz. Die Monstranz, das große, prächtige, oft sehr prächtige Zeigegefäß, dieses kostbare Gefäß, in dem diese kleine Hostie dann drin ist und die dem glaubenden Menschen zeigt, ja, Christus ist da, er setzt sich auch buchstäblich, man spricht von der Aussetzung des Allerheiligsten, der setzt sich dann buchstäblich meinem Gebet aus, der setzt sich meiner Zuwendung zu ihm aus. Ich darf zu ihm kommen, ich darf vor ihm das Knie beugen, darf mich vor ihn hinknien, darf vor ihm verweilen in Stille, muss nichts leisten. Er, Gott, kommt auf mich zu. Das ist das Schöne, das Große an der eucharistischen Anbetung, dass Gott auf uns Menschen zukommt. Er setzt sich unseren Anfragen, unserem Dank, unserer Bitte, unserer Freude und unserer Trauer aus. Das ist vielleicht die meistverbreitetste Verehrung, Anbetung der Eucharistie, die da geschieht in der Kirche Tag aus, Tag ein. Nicht zu vergessen natürlich auch die ewige Anbetung, die es ja in den meisten Pfarrgemeinden einmal im Jahr gibt. Da wird ganz bewusst ein Tag herausgegriffen, an dem dieses Sakrament der Eucharistie in besonderer Weise in den Mittelpunkt gestellt wird, wo es dann mehrere Stunden der Anbetung, der Andacht, des Gebetes, des stillen Gebetes, des gemeinschaftlichen Gebetes vor diesem ausgesetzten Allerheiligsten in der Monstranz gibt und das dann zumeist dann in einen feierlichen Segen und die heilige Messe dann auch schließlich mündet. Die bedeutendste Feier der Verehrung der Eucharistie ist ganz gewiss das Fronleichnamsfest, das wir immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten miteinander begehen dürfen. Das Fronleichnamsfest, das seinen Ursprung nimmt im Mittelalter, weil ein Festtag für die Einsetzung der Eucharistie noch irgendwie gefehlt hat. Weil, wenn wir uns vorstellen, am Gründonnerstag, dem Tag, an dem wir der Einsetzung der Eucharistie gedenken, weil sich dadurch das für uns ja schon bekannte und heraufziehende Leiden und Sterben Christi, das sich da am Ölberg dann schließlich auch langsam anbahnt, weil da keine wirkliche Festesfreude aufkommen kann, hat man nach einem neuen Termin gesucht und die Legende, sie erzählt, dass die Nonne Juliana von Lüttich immer wieder in einer Vision einen Mond mit einem kleinen schwarzen Punkt wahrgenommen hat. Und das war dann auch schließlich für den Papst und für viele Christen in der damaligen Zeit dann der Anlass zu sagen, ja, die Eucharistie, die verdient, weil sie so wesentlich, so wichtig für unser Leben als Kirche, für unser Leben als Christen ist, ein eigenes Fest. Also musste man sozusagen diesen kleinen schwarzen Punkt, den musste man dann ausmerzen. Die Kirche hat es verstanden und hat dann schließlich im 13. Jahrhundert dieses Fest der Eucharistie, diesen eigentlichen Festtag der Eucharistie eingeführt. Fronleichnam, das meint Leib des Herrn. Da geht es nicht um etwas Totes, da geht es nicht um einen Leichnam in dem Verständnis, wie wir es heute kennen, sondern tatsächlich ist das der lebendige Leib des Herrn, der lebendige Leib des Auferstandenen, das eben, was wir in der Heiligen Messe, in der Eucharistie feiern. Und im Laufe der Jahrhunderte, vor allem dann auch in der Gegenreformation, dann später, nach dem 16., 17. Jahrhundert, haben sich gerade im süddeutschen, im österreichischen Raum die Fronleichnamsprozessionen ja zu einer ganz großen Demonstration des Glaubens entwickelt. Da sind dann ja alle auf den Beinen, da werden die Blumenteppiche gelegt, auf denen nachher nur der Priester mit der Monstranz, mit der Hostie darin, mit dem Allerheiligsten darin unterwegs sein darf. Da wird ein festlicher Gottesdienst gefeiert, da gibt es eine große Prozession durch die Straßen des Dorfes oder der Stadt. Und das gibt es ja heutzutage, Gott sei Dank, ja immer noch fast überall. Und so hat die Fronleichnamsprozession an diesem Fronleichnamstag ja auch eine ganz wesentliche, eine schöne Symbolik, so wie sich in der eucharistischen Anbetung Christus uns aussetzt, unserem Gebet aussetzt, unseren Bitten, unseren Fragen aussetzt und uns nahe kommen will, so tragen wir ihn in der Fronleichnamsprozession am Fronleichnamstag hinaus aus den Mauern unserer Kirche. Wir tragen ihn in die Öffentlichkeit hinaus. Das ist zum einen eine Demonstration in der Tat unseres Glaubens. Die Hostie wird ja in der Monstranz getragen. Monstranz, von lateinisch monstrare, zeigen. Wir zeigen daher, was der Grund unserer Hoffnung ist. Wir zeigen daher, was uns als Christen Leben gibt, was unserem Leben Sinn und Ziel gibt, nämlich Christus selber, Gott, der unter uns gegenwärtig ist. Und zum anderen zeigen wir auch Christus unsere Welt, so wie sie ist. Wir tragen ihn in unseren Alltag hinein, in unsere Straßen, durch unsere Städte, durch unsere Dörfer, dorthin, wo wir leben, wo wir unseren Alltag verbringen. So ist der Fronleichnamstag, dieser eine Tag im Jahr, vielmehr eigentlich ein Ansporn, es immer wieder so zu machen, dass wir Christus bei uns tragen dürfen, dass wir Christus in unseren Alltag tragen dürfen, ihm unseren Alltag hinhalten dürfen, damit er auch dort, wie unser Glaube ja sagt, immer unter uns gegenwärtig ist mit seinem guten Heiligen Geist.
Auch in den katholischen Kirchen, in denen Christus im Tabernakel aufbewahrt wird, spürt man immer eine besondere heilige Gegenwart Gottes auch außerhalb der Gottesdienste. Viele Menschen, auch die, die eigentlich selten in die Kirche gehen, fühlen sich davon angezogen, verbringen vielleicht am Tag ein paar Minuten dort im stillen Gebet und zünden eine Kerze an. Man hat den Eindruck, Christus ruft in der Stille die Menschen geradezu zu sich. Mehr darüber, wie wir die Anbetung und den Eucharistieempfang leben und auch Kindern vermitteln können, hören Sie gleich hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in unserer Sendereihe Kurs Null. Wir sprechen heute mit Kaplan Jörg Sauter aus Burgau über die Feier der Eucharistie als Weg zum Christsein. Über die Eucharistiefeier als Weg zum Christsein sprechen wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, heute mit Kaplan Jörg Sauter aus Burgau. Wir haben im ersten Teil der Sendung schon über das Wort Eucharistie und seine Bedeutung gesprochen und auch darüber, wie wir Kinder richtig auf die Erstkommunion vorbereiten können. Zudem haben wir geklärt, dass Christus nach katholischer Lehre im Sakrament der Eucharistie bleibend gegenwärtig ist. Wenn er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, dann gilt das auch außerhalb des Gottesdienstes. In der katholischen Kirche haben sich deshalb viele Formen der eucharistischen Anbetung, also der Verehrung des Allerheiligsten, herausgebildet, zum Beispiel auch Prozessionen mit der Eucharistie, mit der Heiligen Hostie, am Fronleichnamstag. Kaplan Sauter, nicht nur am Fronleichnamstag bietet sich die eucharistische Anbetung an, sondern auch an anderen Festen in der Kirche. Wann besonders kann man sich denn als Gemeinde zur Anbetung zusammenfinden? Wann eignet es sich besonders?
Ja, Frau Barget, zum Grundsätzlichen eignet sich natürlich jeder Tag zur Anbetung. Aber es gibt ganz besondere Festtage, es gibt ganz besondere Zeiten im Kirchenjahr, die uns in der Anbetung der Eucharistie noch einmal sozusagen einen Schwung geben, dass wir das auch im Glauben vielleicht, was da uns geschenkt ist, auch besser verstehen können. Es bietet sich natürlich ganz besonders an, wenn man an den hohen kirchlichen Feiertagen vielleicht das Abendlob der Kirche, die Vesper in feierlicher Weise feiert, dort dann am Ende das Allerheiligste auch zu einer kurzen Anbetung auszusetzen und dann auch mit dem Allerheiligsten den Segen, den eucharistischen Segen zu spenden, weil sich ja an diesen Hauptfesten des Christentums, an Weihnachten, an Ostern oder auch an Pfingsten, an Fronleichnam, was ja in ganz besonderer Weise mit der Eucharistie zusammenhängt, weil sich da ja noch einmal das verdichtet, was wir in der Eucharistie feiern. An Weihnachten, da feiern wir ja, dass Gottes Wort Fleisch geworden ist, dass es unter uns wohnt. Das hören wir ja jedes Jahr am Weihnachtstag im Evangelium, im Prolog des Johannesevangeliums. Und genauso auch an Ostern, wenn wir Glauben bekennen, wenn wir Glauben feiern, mit Freude feiern, dass Gott seinen Sohn nicht im Tod gelassen hat, dass Christus lebt, dass Christus auferstanden ist von den Toten und uns Hoffnung auf das ewige Leben, auf ein Leben in Fülle erschlossen hat. Das sind natürlich diese großen beiden Tage, an denen die feierliche Vesper, ganz besonders auch mit dem eucharistischen, dem sakramentalen Segen, abschließen sollte, wie ich meine. Aber natürlich, ganz besonders, eignet sich immer der erste Freitag im Monat, der Herz-Jesu-Freitag. Dieser Tag wird ja ganz besonders im Gedenken an die große Liebe, die Jesus zu uns Menschen hat, begangen, als der Tag, an dem wir uns in besonderer Weise daran erinnern, dass sein Herz für uns offen steht. Wenn wir noch einmal in die Heilige Schrift einen Blick werfen, am Kreuz, da wurde sein Herz von einer Lanze grausam, gewaltvoll durchbohrt. Wir denken daran am Herz-Jesu-Freitag, dass Jesu Herz, dass sein Herz, das heißt sein Wesen, seine Liebe für uns Menschen offen steht, uns entgegenkommt und sogar den Tod für uns auf sich genommen hat. Von daher eignet sich natürlich, wenn wir die Eucharistie als das große bleibende Geschenk seiner Gegenwart unter uns erkennen im Glauben, dann eignet sich natürlich der Herz-Jesu-Freitag oder das Herz-Jesu-Fest eine Woche nach Fronleichnam, am Freitag nach Fronleichnam, dann ganz besonders für die eucharistische Anbetung.
Die Eucharistie darf ja an allen Tagen im Kirchenjahr gefeiert werden, mit Ausnahme von Karfreitag und Karsamstag. Wenn wir nun gerade an diesen Tagen die Hostie verehren, also das Allerheiligste aussetzen, welche besondere Bedeutung hat das denn?
Ja, die Kirche feiert in der Tat täglich die Eucharistie, mit Ausnahme eben des Tages, an dem Christus für uns Leiden und Tod auf sich genommen hat und an dem Tag, an dem er in das Reich des Todes, wie es das Glaubensbekenntnis sagt, hinabgestiegen ist, dem Tag seiner Grabesruhe. Da feiert die Kirche keine Eucharistie, seit alter Zeit schon nicht. Das ist frühester Brauch der Kirche, dort nicht die Eucharistie zu feiern am Gründonnerstagabend. Da wird noch einmal festlich der Einsetzung der Eucharistie, des letzten Abendmahls auch gedacht. Und diese Messe endet dann ohne Schlusssegen. Den Schlusssegen, den gibt es dann erst wieder am Ende der Feier der Osternacht. So sind diese drei Tage eine Feier. Deshalb feiert die Kirche nicht die Heilige Messe an diesen beiden Tagen, am Karsamstag. Ohnehin ist es ja der Tag der Grabesruhe Christi, an dem wir uns vielleicht als Menschen bewusst werden dürfen, Christus hat all das für uns erlitten, damit wir zum Leben finden können. Und am Karsamstag, da darf man durchaus auch seine eigenen Schwachstellen, das eigene Dunkle im Leben. Da gibt es ja wahrscheinlich bei jedem und jeder von uns, gibt es Stellen, die man nicht so gerne hat, gibt es Stellen mit Fehlern im Leben, die immer wieder geschehen, oder es gibt vielleicht auch richtige Dunkelheiten, die darf ich da hinhalten vor diesem Christus, der im Grabe liegt, der zu den Vätern hinabgestiegen ist, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, der ins Reich des Todes hinabgestiegen ist, um uns neues Leben zu ermöglichen, um uns ewiges Leben zu schenken, unser Leben buchstäblich zu erleuchten mit seinem österlichen Licht. Wenn in vielen Pfarreien am Heiligen Grab dann die Eucharistie, die Hostie ausgesetzt ist zur Verehrung an diesen Tagen, wird das natürlich ganz besonders sichtbar, ganz besonders deutlich, diese liebende Hingabe Jesu am Kreuz. Da schlägt sich sozusagen die Brücke, die Verbindung hin vom Karfreitag zum Ostermorgen und auch wieder zurück in den Abendmahlsaal, als Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, feiert dies zu meinem Gedächtnis, weil es mein Leib und mein Blut ist, bin ich für immer unter euch gegenwärtig, unter diesen Gestalten von Brot und Wein. Und wenn dann am Karsamstag oder auch am Karfreitag in vielen Pfarreien die Eucharistie dann zur Anbetung am Heiligen Grab beispielsweise ausgesetzt wird, dann ist das ein sichtbares Zeichen für diese bleibende Hingabe Jesu, für das, was wir das Jahr aus, das Jahr ein über täglich in der Heiligen Messe feiern.
Es ist also kein Widerspruch, wenn ich bei einer Grabandacht am Karfreitag oder am Karsamstag in der Hostie quasi schon den Himmel offen sehe, also den verklärten Leib Christi.
Nun, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es sicherlich eine sehr verbreitete Übung, am Heiligen Grab die Eucharistie zur Verehrung, zur Anbetung auszusetzen. Heute, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wird das vielerorts gerne auch anders betrachtet. Wie Sie sagen, die Eucharistie nimmt ja schon den offenen Himmel, sie nimmt schon Ostern vorweg, auch wenn wir ja da noch nicht so weit sind, wenn wir am Karsamstag, am Karfreitag noch nicht so weit fortgeschritten sind, weil da ja noch nicht Ostern ist. Das stimmt schon. Da ist durchaus eine Spannung drin, das sehe ich schon auch so, ja.
Es gibt auch eine grundsätzliche Spannung zwischen der Feier der Eucharistie und der Anbetung, nämlich dann, wenn sich die Anbetung der Eucharistie verselbstständigt oder die Feier der Eucharistie sich nur noch auf die Wandlung, nur noch auf diese Hostie, nur noch auf diesen Moment konzentriert. Eigentlich besteht ja ein Gottesdienst zunächst auch aus Schriftlesungen, aus einer Predigt, all das gehört dazu und führt auf das Mysterium hin. Das Zweite Vatikanum hat besonders auch versucht, Missstände in dieser Hinsicht zu beseitigen. Was war denn vor dem Zweiten Vatikanum das Problem der eucharistischen Verehrung und was ist jetzt anders?
Nun, am Anfang der Kirche, da hat sich in der Entwicklung des Eucharistieverständnisses, in der Entwicklung des Sakramentes der Eucharistie, vielleicht manches eingeschlichen, das da nicht unbedingt hingehört. Und man ist sicherlich sozusagen, was, denke ich, die Väter des Konzils, des Zweiten Vatikanischen Konzils wirklich, wirklich wollten, auch zu den Quellen des Glaubens wieder zu kommen, zu den Quellen, aus denen wir schöpfen. Und es hatte sich eingebürgert über den Lauf der Jahrhunderte hinweg, dass die Eucharistie, das Sakrament der Eucharistie, die Kommunion, nur sehr selten empfangen wurde. Es ging sogar so weit, dass das Laterankonzil, das vierte Laterankonzil, denke ich, war es ja, den Empfang der Eucharistie vorschreiben musste, einmal im Jahr in der österlichen Zeit. Man empfing aus Skrupel, aus Angst vor diesem gewaltigen Mysterium, empfing man die Eucharistie nicht mehr, weil man sich nicht im Stand der Gnade glaubte, man empfing sie kaum noch. Und das hat sich über die ganze späte Zeit des Mittelalters, über die prächtige Barockzeit bis hinein ins beginnende 20. Jahrhundert auch gehalten. Man hat die Eucharistie hauptsächlich verehrt, am Fronleichnamstag in der ewigen Anbetung. Man hat die Eucharistie während der Heiligen Messe zur Verehrung ausgesetzt, zur Anbetung ausgesetzt, über dem Tabernakel. Es gibt ja in vielen, gerade in vielen Barockkirchen, hier in unserem süddeutschen Raum ja ganz wunderbare Tabernakelaufbauten, die künstlerisch ganz wunderbar und bedeutend sind, in denen sich eine ganz große Nische oben befindet, wo man die Monstranz hineinstellen kann, wo man sie zur Anbetung, zur Aussetzung hineinstellen kann, zur Verehrung durch die Gläubigen. Und das geschah oft auch während der Feier der Heiligen Messe. Das Konzil nun hat sich gegen all das gewandt. Das Konzil hat gesagt, die Eucharistie, die bleibende Gegenwart Christi in diesem Sakrament, die ist zunächst einmal eine Folge aus dem, was da gefeiert wird. Eine Folge aus dem Messopfer, das gefeiert wird. Eine Folge aus dem Herrenmahl, das in der Heiligen Messe gefeiert wird. Weil eben nach unserem Glauben Christus bleibend im Sakrament der Eucharistie unter uns anwesend ist. Aber es ist eine Folge. Deshalb hat auch das Konzil in seiner Liturgiekonstitution ja auch einen Weg versucht zu weisen hin zu einer vertieften Erneuerung der Heiligen Messe, zu einer Erneuerung auch des Glaubens an die Eucharistie, auch der Anbetung der Eucharistie. Früher genügte es, weil Sie vorhin das Stichwort genannt haben, der Heiligen Messe, die aus Wortgottesdienst und Eucharistiefeier besteht und so eine Einheit bildet. Früher genügte es einfach, eine Messe am Stück zu hören, damit man gültig die Heilige Messe mitgefeiert hat. Heute ist es nicht mehr so. Heute muss man tatsächlich mitgefeiert haben, die ganze Heilige Messe. Und das ist ja ein wesentliches Anliegen der liturgischen Bewegung schon am Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen. Das ist ein wesentliches Anliegen, das nachher dann auch in die Überlegungen des Zweiten Vatikanums und auch in die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium eingeflossen ist, dass die Gläubigen in einer tätigen Teilnahme, das Stichwort auf Lateinisch, Actuosa Participatio, dass die Gläubigen da wirklich an dem, was da am Altar geschieht, was der Priester am Altar vollzieht, dass sie da mit hineingenommen sind, dass sie wirklich Mitfeiernde sind, dass sie, wie gesagt, wie es das Konzil ausdrückt, in einer tätigen Teilnahme daran teilnehmen können und nicht einfach sich nur verehrenden oder anbetenden Formen widmen, sondern dass die Feier der Eucharistie, um auf das zurückzukommen, was das Konzil an einer anderen Stelle sagt, dass die Eucharistie Quelle, Mitte und Höhepunkt des gesamten kirchlichen Lebens ist, dass das wieder mehr deutlich wird, dass das für die Gläubigen sichtbar wird, das ist die Quelle, aus der unser ganzes christliches Leben, unser Leben als Kirche strömt und ich nicht nur ein Zaungast bin als einfacher Gläubiger, wenn ich das einmal so sagen darf, sondern dass ich mit hineingenommen bin in diese Feier, dass ich wirklich ein Mitfeiernder bin.
Sie haben schon gesagt, dass vor dem Konzil Messen unter anderem vor dem ausgesetzten Allerheiligsten gefeiert wurden und dass die Gemeinde sehr, sehr selten die Heilige Kommunion empfangen hat. Ein weiterer Punkt, der nach dem Konzil geändert wurde, ist, dass Priester heute nicht mehr unbedingt die Messen alleine feiern sollten, sondern möglichst mit der Gemeinde. Und Priester können auch nicht mehr in einer Kirche mehrere Messen parallel an mehreren Altären feiern. Die Gemeinde hat also eine ganz neue und zentrale Rolle. Glauben Sie, dass das auch eine Chance für die Katechese, für die Vorbereitung auf die Erstkommunion heute ist?
Ich kann es mir gut vorstellen, dass das so sein könnte. Und ich glaube, im Idealfall, da ist das auch so. Wenn wir noch einmal aufs Konzil schauen, wenn es da heißt, dass in jeder Kirche ein Altar da sein soll, um den sich dann die Gemeinde versammelt, dann drückt sich darin schon sehr deutlich und sehr stark etwas aus. Dieser eine Altar, der für Christus selber steht, ja, der Symbol, der Zeichen ist, der Altarstein für Christus, für den Eckstein, ja, und für unseren Schlussstein sozusagen, auf dem wir aufbauen, auf dem wir gründen, auf den wir das ganze Gebäude der Kirche aufgebaut haben, dann kann das sicherlich diese Gemeinschaft, die sich auch in der Feier der Eucharistie, gerade in der Feier der Eucharistie zeigt, das kann, denke ich, gemeinschaftsbildend und auch ganz stark gemeinschaftsfördernd sein, wenn eben die Heilige Messe, wenn die Eucharistie wirklich auch als eine Feier der Kirche, der ganzen Kirche, als eine Feier der Gemeinde erlebt wird und wenn die Feier der Eucharistie geradezu an den Sonn- und Feiertagen auch wirklich als die Mitte der Pfarrgemeinde erlebt wird, dann denke ich, hat die Eucharistie in dem Verständnis, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil wünscht und fördert, hat das sicherlich einen starken gemeinschaftsstiftenden, einen sicherlich ganz stark stärkenden Charakter.
Es gibt nun aber auch Konzilsgegner, die dem Zweiten Vatikanum und der Liturgiereform vorwerfen, dass es in heutigen Gottesdiensten nur noch um Menschen, nur noch um das freundliche Miteinander mit dem Banknachbarn geht und gar nicht mehr um Christus selbst. Was soll man denn Konzilsgegnern antworten, die der neuen Liturgie unterstellen, grundsätzlich von Gott wegzuführen?
Ja, natürlich drückt sich darin aus, dass es eben auch in der Kirche widerstreitende Meinungen gerade zu diesem wesentlichen und wichtigen Thema gibt, drückt sich zum ersten natürlich die Bedeutung dessen aus, was wir da feiern. Und zum anderen zeigt uns dieser Widerstreit der Meinungen natürlich auch, dass vielleicht in der Tat nicht alles, was sich in den letzten 40, 45 Jahren seit dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils eingeschlichen hat, im Sinne der Väter war. Die Väter des Konzils, davon bin ich überzeugt, wollten eine Vertiefung des Glaubens an die Eucharistie herbeiführen, wollten den Glauben, wollten die Heilige Messe eben für das gläubige Volk, für den einzelnen gläubigen Christen viel stärker zu einer geistlichen Erfahrung werden lassen. Deshalb auch die Möglichkeit der Einführung der Volkssprache in die Liturgie. Die Volkssprache ist ja kein Muss in der Liturgie. Der neue Ritus der Heiligen Messe, wie ihn das Zweite Vatikanische Konzil festgelegt hat, der kann ja durchaus auch ganz in der lateinischen Sprache gefeiert werden. Das wird immer wieder übersehen. Und es ist die eine Messe geblieben. Es geht in der Tat darum, dass Christus durch sein Opfer am Kreuz gegenwärtig wird unter uns und dass wir uns um ihn versammeln. Deshalb soll ja auch, wie es das Konzil fordert, die Gemeinde tatsächlich den Altar, auf dem dieses Geschehen gefeiert wird, als ihre Mitte erkennen. Und ich denke, den Konzilsgegnern, denen kann man durchaus unter Hinweis auf diese Tatsachen antworten, dass das Verständnis, der Glaube an die Eucharistie derselbe geblieben ist. Wie er sich in der Kirche entwickelt hat, dass das Zweite Vatikanische Konzil nicht einfach etwas Neues gemacht hat und einen Federstrich unter all das Alte gesetzt hat. Nein, dann wäre es ja auch, hätte es ja auch nicht mehr im Sinne der Tradition der Kirche, nicht mehr im Sinne des katholischen Glaubens gehandelt. Nein, das Konzil wollte sicherlich zu einer vertieften Weise des Glaubens, der Anbetung, der Feier der Eucharistie beitragen, auch wenn sich dann sicherlich nach dem Konzil viele zahlreiche Missbräuche eingeschlichen haben mögen. Und insofern ist der Hinweis vieler Konzilsgegner, vieler Gegner auch der erneuerten Liturgie, sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn sie sagen, die neue Liturgie oder das, was jetzt am Sonntag in der Heiligen Messe gefeiert wird, würde die Menschen von Gott wegführen. Es ist in der Tat ein schmaler Grat, ein enger Steg zwischen dem, dass Liturgie abgleiten kann zu einem völlig banalen Geschehen, dass nur noch wir Menschen vorkommen, dass es nicht mehr um Gott geht, dass Gott höchstens noch als der freundliche Onkel auftaucht, der uns ja alle lieb hat. Nein, das feiern wir nicht in der Eucharistie. Das ist nie katholisches Verständnis gewesen und das wird, denke ich, auch nie katholisches Verständnis von Eucharistiefeier sein, dass Gott uns da einfach zu einem schönen Mahl einlädt, dass wir, wie Sie vorhin so schön in der Anmoderation sagten, dass wir einfach so mit unserem Banknachbarn uns einfach da lieb haben, wenn ich das jetzt einfach mal salopp formulieren darf. Nein, da geht es wirklich um die großen, um die ernsten Dinge unseres Glaubens. Da geht es um Tod und Auferstehung Jesu Christi und das war vor dem Konzil so und das ist auch in der Theologie nach dem Konzil so geblieben. Und alle ernstzunehmenden Theologen, alle ernstzunehmenden Menschen, die in wirklich ernstzunehmender Weise an der Eucharistie teilnehmen, suchen auch diese Begegnung mit Gott und weisen auf diese Begegnung mit Gott in der Eucharistie hin. Gott, der uns einlädt, der uns sicher liebt, aber der auch genauso uns auffordert, das ist ja die Folge für uns aus der Eucharistie, dass wir aufgefordert sind zu einem Leben nach seinem Geboten, dass wir zu einem Leben mit ihm aufgefordert werden durch das, was wir feiern. Zum Beispiel durch die Worte aus der Heiligen Schrift, die wir in den Schriftlesungen in der Heiligen Messe hören. Denn das ist sicherlich eines der großen Verdienste, die durch das Zweite Vatikanische Konzil angestoßen worden sind, dass uns buchstäblich der Tisch des Wortes Gottes in der Heiligen Messe viel reicher gedeckt wird als vorher. Die neue Leseordnung, wie sie seit dem Konzil in unseren katholischen Kirchen Platz gefunden hat, mit ihren beiden Lesungen, einer Lesung aus dem Alten Testament, dem Antwortpsalm, der darauf antwortet, der noch einmal das Gehörte meditiert, dann die Lesung aus dem Neuen Testament, zumeist einem Brief, Paulus oder Petrus, oder was auch immer entnommen und dann natürlich die Verkündigung des Evangeliums abwechselnd in drei Lesejahren aus den großen Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas, immer ein Jahr lang abwechselnd und zwischendrin immer an den Hochfesten gerne und auch in den besonders geprägten Zeiten des Kirchenjahres auch immer wieder die theologische Deutung, die uns der Evangelist Johannes in seinem Evangelium liefert. Die Deutung dieses Christusereignisses, dieses großen Geheimnisses, dieses Mysteriums, das da durch das Leben, durch das Sterben und Auferstehen Christi geschehen ist. So kann man wirklich sagen, dass das Konzil nicht nur mit gutem Willen, sondern auch tatsächlich, was jetzt zum Beispiel am Teil des Wortgottesdienstes in der Heiligen Messe auch deutlich zu belegen ist, wirklich das Konzil die Feier der Eucharistie stärken wollte, auch wenn manche dann das Konzil für sich vereinnahmt haben und meinten, jetzt sei alles anders, als es noch 3 Jahre zuvor war.
Die Eucharistie ist also ein großer Schatz, für den auch jeder von uns Laien ganz persönlich mitverantwortlich ist. Was kann ich denn als Kirchenbesucher, also jetzt nicht unbedingt als Priester, sondern wirklich als Laie auch tun, damit andere Menschen in der Eucharistiefeier und in den Anbetungsstunden in meiner Gemeinde Christus wirklich begegnen können?
Ja, da gibt's natürlich einige Möglichkeiten und auch einfach auch die Weise, wenn wir noch einmal an das Wort aus dem Petrusbrief denken, dass ich Rede und Antwort stehen können soll als Christ von der Hoffnung, die mich erfüllt, dass ich es auch vorlebe, dass ich zur Heiligen Messe gehe, dass ich vielleicht auch die Kirche zum stillen Gebet, zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten aufsuche, dass mir das nicht peinlich zu sein braucht. Unser christlicher Glaube, der hat ja nichts Peinliches an sich, sondern der konfrontiert uns ja mit den, man wird es vielleicht auf Deutsch heute so sagen, auf Neudeutsch vielleicht so sagen, mit den Essentials unseres menschlichen Lebens. Da geht es ja um Sterben, da geht es um Tod, da geht es um Leben, da geht es um Geborenwerden sein zum Leben. Es geht um unser ganzes menschliches Leben in unserem Glauben und wie in einem Prisma ja auch ganz besonders verdichtet in der Feier der Eucharistie. Und so ist es sicherlich eine schöne Aufgabe für jeden Christen, für jeden einzelnen Gläubigen, das, was er da am Sonntag oder auch vielleicht am Werktag in der Heiligen Messe mitfeiert, in seinem Leben dann auch hinaustragen zu dürfen in die Welt. Zeuge in der Welt zu sein. Zeuge für die frohe Botschaft Jesu. Damit das gelingen kann, da denke ich, da muss man sich als Gläubiger, und das gilt sicherlich für Priester wie für die sogenannten Laien in der Kirche, da gilt das für alle, die dem Volk Gottes angehören, dass sie sich zunächst einmal stärken lassen. Stärken lassen eben im Glauben, stärken lassen durch die Verehrung, durch die Anbetung der Eucharistie. Das kann geschehen durch das persönliche Gebet, durch das Gebet, durch die Teilnahme am Gebet in der Gemeinschaft der Pfarrgemeinde und eben durch die Feier der Heiligen Messe.
Vielen Dank, Kaplan Sauter, für diese Antworten heute zum Thema Eucharistie, unser Weg zum Christsein. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren in unserer Sendung Kurs Null. Wir haben uns heute damit auseinandergesetzt, was Eucharistie eigentlich bedeutet. Die Eucharistie ist eines der 7 Sakramente der katholischen Kirche und wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, zugleich Quelle und Höhepunkt. Wie man die Eucharistie in der Kirche feiert, welche Formen der Anbetung des Allerheiligsten es über die Heilige Messe hinaus gibt und wie man das alles auch Kindern erklären kann, das war das Thema unserer heutigen Sendung. Verbunden mit uns war Kaplan Jörg Sauter aus Burgau. Wenn Sie die heutige Sendung gerne nochmals nachhören oder vielleicht auch jemandem auf CD weiterschenken möchten, dann rufen Sie unseren Radio Horeb CD-Dienst an. Außerdem können Sie die Sendung natürlich im Internet nachhören unter www.horeb.org. Gleich oben auf der Startseite finden Sie den Link zu unserem Podcast und Download-Angebot, dann können Sie die Sendung gerne auch auf dem eigenen Computer speichern. Mein Name ist Monika Barget. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind beim Kurs Null hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Zum Abschluss dieser Sendung dürfen wir Kaplan Jörg Sauter aus Burgau noch um seinen Segen für diesen Tag bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne, begleite und schütze euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank, Kaplan Sauter. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Gerne. Dankeschön.